Invité vom Dach.
An der Chamber geht heute mit dich innert anderem Rietz über eine Motion von der geringen Deputéierterer Freierer Umweltminister Joël Welfring. Durch die Regierung soll aufgefordert gehen, einen Aktionsplan gegen PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien, aufzustellen. Mit was sind die PFAS überhaupt? Wo kommen sie her? Für was verschwanden sie nicht? Das frage ich Professor Emma Schimanski, Chemikerin von der Uni Lützeburg, die sich immer schwerpunktmäßig schon beschäftigt hat mit chemischen Substanzen, die die Umwelt belasten. Hallo, Frau Schimanski.
Hallo.
Wir reden also über PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die vielen von uns erst seit kurzer Zeit ein Begriff sind. Ich hatte auch ehrlich gesagt vorher nie etwas davon gehört. Sie beschäftigen sich schon viel länger damit.
Ja, genau. Also
ja. Warum sind PFAS erst jetzt zu einem Thema geworden in der breiten Öffentlichkeit?
In der breiten Öffentlichkeit ist es jetzt vor kurzem bekannt geworden, weil sie eben durch diese Forever Pollution Medienberichte vor kurzem immer wieder Aufmerksamkeit gerungen haben. Aber auch im Film Dark Waters vor einigen Jahren haben viele Leute eher aufmerksam gemacht. Aber das Problem kennen wir seit den 60er Jahren. Ja, okay. Als Umweltforscher.
Was sind PFAS? Also ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen.
Ganz einfach sind PFAS bezeichnet von dieser ganz starken Chlor-Fluor-Verbindung. Und das ist eben diese Verbindung, was sehr schnell oder sehr schwer abgebaut wird in der Umwelt.
Mhm. Es ist keine natürliche chemische Verbindung.
Sind keine natürliche Verbindung, ja.
Das heißt, das sind Verbindungen, die künstlich geschaffen werden.
Genau, die werden industriell hergestellt. Und das sind jetzt seit den 60er Jahren sind sie relativ verbreitet.
Was macht diese Verbindungen so hartnäckig und stabil, dass sie ewig halten?
Genau, diese Chlor-Fluor-Verbindung ist genau das, was sehr stark ist. Das heißt, man kann sie zu Teil zerstückeln, aber dann bleiben meistens dann diese kleinen Reste übrig. Deswegen werden zum Teil kleiner und kleiner und deswegen ist auch jetzt TFA in Verdacht, weil das eine der kleinsten Teile, die übrig bleibt.
TFA gehört zu der Familie der PFAS?
Genau.
Okay.
Ja, laut der neuesten Definition.
Okay.
Das ist auch immer noch debattiert, was genau die Definition von PFAS ist, aber laut den OECD gehört das jetzt dazu.
Sie haben von Fluor-Chlor-Verbindung gesprochen. Das erinnert die Älteren von uns noch an FCKWs, diese Kühlmittel, die in Kühlschränken eingesetzt werden und glaube ich, die Ozonschicht zerstören. Das gehört auch zu dieser Familie im weitesten Sinne?
Nein.
Ja,
die
okay.
sind meistens ausgeschlossen von dieser Debatte, weil sie eben auch ein anderes Problem ist. Die sind aber zum Teil auch unter Verdacht TFA zu erzeugen.
Okay,
also
okay.
Das ist ein kompliziertes Bild, aber ja. Die haben versucht jetzt die PFAS-Geschichte von diese Verbindungen zu setzen, weil die schon reguliert sind.
Ja, wir wollen es dann nicht unnötigerweise
genau,
noch
nicht,
zusätzlich
nicht in den Detail gehen,
noch komplizierter machen, denn es ist kompliziert genug. Es gibt eine Menge dieser PFAS. Die Stoffgruppe umfasst nach Schätzungen, habe ich auf einer seriösen Internetseite, nämlich der des Bundesumweltministeriums des Deutschen, gelesen, mehr als 10.000 verschiedene Stoffe. Sie sagen, Pustekuchen, es sind 7 Millionen. Wo kommt diese Diskrepanz her?
Genau, das ist die 10.000. Das war auch von Ecker erwähnt, aber die sind nicht begründet worden. Da sind Datenbanken, die auch, das fing mit 4.700 und dann haben wir die Listen erweitert und dann war es 10.000. Inzwischen ist das jetzt 16.000. Wir haben noch eine größere Datenbank, PubChem, die alle 119 Millionen insgesamt hat. Und genau, von dieser sind 7 Millionen PFAS,
7 Millionen
laut der neuesten Definition.
Wozu braucht man PFAS? Wo werden sie eingesetzt?
Das sind verschieden und da sind eben diese zwei Gruppen von PFAS. Wenn man den klassischen Langketten, die sind diese wasserabweisend, ölabweisend, schmutzabweisend, die sind auf die Jacken, die sind auf die Pfannen, die sind in hydraulischen Flüssigkeit für die Flugverkehr, die sind, weil sie diese begehrte Eigenschaften haben, die sind vielfältig eingesetzt. Und dann gibt es noch diese kleine Gruppe von PFAS, die sind zum Beispiel in Medikamente, in die Pestiziden, weil sie eben diese Verbindung an die Wirkstoff verbessern.
Gibt es Alternativen?
Zum Teil. Und das ist eben ein Teil dieser Diskussion. Zum Teil kann man sie ersetzen. Auf der anderen Seite ist es genau diese starke Kohlenstoff-Fluor-Verbindung, die genau diese Eigenschaften erzeugen, die wir gerne haben. Und das kann man nicht so leicht ersetzen. Und wenn man das ersetzen würde, könnte es genau den gleichen problematischen Eigenschaften auch haben.
Das heißt, man kann sie jetzt nicht von heute auf morgen überall durch
überall
andere...
Überall nicht, genau. Und das ist ein Teil, es gibt diese Debatte von Essential Use. Wo müssen sie eingesetzt werden? Wo können wir sie noch nicht ersetzen? Wo könnten wir zum Beispiel auch ersetzen mit anderen Mitteln? Das wird zum Beispiel in Materialforschung, dass man diese Anti-Haft-Schicht mit eher so einem metallischen oder Nanomaterial-Oberfläche anstatt dem PFAS, und dann könnte es auch nicht kleben ohne PFAS.
Wenn man, wie geraten diese PFAS nun in die Umwelt? Wie passiert das? Also wenn man eine Pfanne benutzt, die eben diese Anti-Haft-Schicht hat und ein Steak darin brät, dann ist dieses Steak nicht nachher belastet. So ist es ja nicht.
Nee, das ist nicht der Fall. Das sind eher diese Beschichtungen, zum Beispiel auf dem Papier. Da wird oft PFAS beschichtet, und wenn das dann zerkleinert wird oder recycelt, dann können zum Beispiel auch diese PFAS wieder in die Umwelt, Pestiziden, und das sind, wenn das auf den Land gesprüht ist, dann ist es da und irgendwann gelangen sie auch in dem Wasser. Oder eben Arzneimittel, die werden dann vom Körper ausgeschieden und dann bleibt es auch in der Umwelt. Es gibt viel verschiedene. Zum Beispiel die Schicht auf die Jacken, wenn man das wascht, über lange Zeit geht diese Schicht weg. Dann muss man das wieder ersetzen. Und genau, das sind eben diese komplizierte Sache. Da sind so viele verschiedene Quellen, alle in kleinsten Mengen. Aber über die Zeit, diese Menge ist dann ganz schön groß.
Das führt dann auch dazu, dass man die Rückstände überall findet, in der Luft, im Wasser, im Boden. Ja, da fragt man sich natürlich, wie kann man sich dagegen schützen?
Ja, genau. Das ist auch ein Teil des Problems. Oder dann gibt es zum Beispiel eine Klärwasser könnte man behandeln, dass weniger von diesem Mittel, was in dem Haushalt produziert wird, das weniger in dem Fließgewässer kommt, das dann weniger in Grundwasser und dadurch weniger in Trinkwasser.
Da gibt es also da gibt es Mechanismen, um das zu entfernen aus dem Wasser.
Genau, und das ist eben, es gibt Mechanismen, die zu entfernen, die sind allerdings sehr teuer, weil eben diese PFAS, diese Verbindung ist sehr schwer, und zum Beispiel diese ganz kleinen Moleküle wie TFA, die gehen leicht durch alle Membrane. Das heißt, die sind wirklich schwierig aufzufangen. Mhm. Und das ist eben diese Debatte, wieso müssen wir dann TFA verringern, weil eben, wenn wir das rausholen müssen, ist das sehr teuer. Aber es kann gemacht werden.
Mhm. Also im Wasser wäre es möglich, in der Luft ist es vermutlich unmöglich, ne?
Oder? Ja, es ist schwieriger, natürlich, deutlich schwieriger da. Ja.
Und das Problem der PFAS im Boden ist, denke ich mal, dass es über den Weg auch wieder in die Nahrungskette...
Ja, es kann in den Grundwasser, es kann genau in der Nahrungskette, wenn wir da auf die Felder... unser Essen produzieren, dann natürlich ist es Verdacht, dass PFAS langsam in das Essen kommt. Also es heißt, ein großer Kreislauf. Mhm. Und wenn wir das nicht aufhalten, dann wird es einfach über Zeit akkumulieren. Und das haben wir mit den langkettigen PFAS gesehen, dass über die Jahre, da sind fast alle Menschen so mit kleinen Mengen belastet. Mhm. Also, auch wenn wir nicht gerade neben einer Fabrik von PFAS leben. Und das ist eben das Problem mit TFA, wollen wir es auch nicht in 20 Jahren, dass jeder Unmengen von TFA im Körper hat, oder?
Haben Sie eigentlich präzise Daten über die Lage hier in Luxemburg?
Wir haben ein bisschen Daten. Wir würden gerne mehr haben. Also wir sind auch dabei, das zu untersuchen. Also das heißt, wenn wir jetzt das gesetzliche Monitoring, bekommen wir auch Proben von diesem Monitoring und untersuchen das in diese sogenannte Non-Target-Verfahren. Einfach zu gucken, was für Chemikalien sind noch dazu. Mhm. Und wir haben nichts jetzt in riesigen Mengen, wo wir denken, wir müssen sofort handeln, aber wir sind in Kontakt mit Arsch, um zu gucken, ja, das haben wir gesehen. Okay. Einfach, dass wir einen Blick auf das Problem haben, aber natürlich werden wir gerne mehr Daten haben. Wir haben noch kein Grundwasser bekommen. Wir werden auch haben jetzt auch abgefragt an der Uni, dass die Leute Trinkwasser bringen könnten, um zu gucken, was ist da, um genau diesen Wissensstand in Luxemburg zu erhöhen, um zu sagen, okay, was haben wir ein Problem? Wir wissen, dass die Nachbarn zum Teil, also die Nachbarsländer zum Teil auch richtig große Konzentrationen haben. Die erwarten wir hier nicht unbedingt, weil wir haben ja keinen großen Fabriken im Stil von Wallonia, die wirklich PFAS groß zu, genau, und da sind die Hauptquellen, die eher jetzt in Europa, die der große Schaden.
PFAS sind gesundheitsgefährdend. Was weiß man genau über die Schäden, die sie im menschlichen Körper anrichten können?
Bei einigen PFAS weiß man das, genau, bei 7 Millionen. Wir haben die Datenlage von 7 Millionen gar nicht. Für den Langkettigen ist das so. Wir wissen, dass es viel verschiedene Krankheiten erzeugen kann. Und das sind hin von schon prenatal, also auf den Schwangerschaften. Bevor das Kind zur Welt kommt, in der Schwangerschaft, kann das auch zum Frühgeburt leiten. Das kann auch zum Krebs, es kann zu allem Möglichen. Und das Problem ist, je mehr wir untersuchen, je mehr finden wir. Okay. Also das heißt, die Datenlage ändert sich von Tag zu Tag, aber wir finden nichts, was gerade Entwarnung sagt. Wir finden eher, je weiter wir gucken, je mehr Sorgen haben wir. Und deswegen ist auch jetzt dieser Push da wirklich für PFAS.
Ja. Thema der Debatte heute Nachmittag im Parlament ist also die Aufforderung an die Regierung, einen Aktionsplan gegen PFAS vorzulegen aus wissenschaftlicher Sicht. Sie sind nicht Politikerin, aber Wissenschaftlerin, was würde Sinn machen, objektiv Sinn machen in einem solchen Aktionsplan? Welche Maßnahmen würden Sie anraten?
Genau, ich habe auch diese Programme gelesen, was Sie heute diskutieren. Ich finde es grundsätzlich auch sehr gut, was Sie da vorschlagen. Das sind ein paar Sätze, was natürlich sehr gut ist, aber sehr hart ist. Wir müssen einfach alle PFAS-Quellen stoppen und da sind natürlich, das sind so viele Produkte, das ist problematisch. Allerdings haben Sie auch gesagt, wir müssen die Datenlage verbessern und das ist genau, was wir sehen. Wir müssen die Datenlage verbessern. Was sind die Hauptquellen in Luxemburg? Wo können wir handeln? Und das ist zum Beispiel Klärwasser, da sind punktuelle, Krankenhäuser sind natürlich auch eine Punktquelle, die wir behandeln können. Können wir in Belgien was machen? Eher nicht, aber können wir gucken, was vielleicht von unseren Nachbarn kommen, dass wir hier stoppen, das können wir machen. Wo müssen wir die Grundwasser nehmen, dass die Sicherheit garantiert und wo müssen wir es eher meiden, damit wir unsere Leute nicht gefährden.
Und dann denke ich auch die Forschung an Alternativprodukten fördern.
Genau. Genau, das wäre auch super und das wird auch in Europa gefördert. Und was können wir ersetzen und was ist eher schwieriger zu ersetzen und was müsste man dann aus längerer Sicht? Und was Sie auch diskutiert haben ist, wie können wir die Leute auch Essen Sicherheit geben, dass aber Trinkwasser jetzt nicht gerade schädlich zu trinken ist, dass Trinkwasser eigentlich gut behandelt ist hier und kann man trinken. Ich trinke auch Leitungswasser, ohne Bedenken. Und dann auch, wie können wir in unserem täglichen Gebrauch PFAS meiden? Also müsste man unbedingt das Papier-Wegwerfbecher nehmen? Könnte man zum Beispiel ein Metallbecher mit sich nehmen und dann einfach das Kaffee im Metall trinken? Dann das wäre sicherer.
Okay, vielen Dank. Auf jeden Fall, Hugo Schwertmatt, der Professor Emma Schimanski, sie als Chemikerin, Professor ob der Uni Lützburg spezialisiert auf chemische Substanzen, die dem Welt belasten. Vielen Dank.
Merci.